Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Meine Uhr zeigt, dass es wirklich 14 Uhr ist. Ich grüße alle ganz herzlich. Etwas grauer Tag, aber Sie machen es bunt und hell. Vor allen Dingen, ich würde ja am liebsten diese Strahler umdrehen und Sie anstrahlen. Es ist etwas ungewohnt, aber so ist das nun mal. Ja, im Ablauf des Kirchenjahres haben wir heute den zweiten Sonntag in der Passionszeit, der seinen Namen aus dem Psalm 25, Vers 6 hat: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit lobte Philipp Friedrich Hiller in seinem Lied »Mir ist Erbarmung widerfahren«. Er schrieb es übrigens 2 Jahre vor seinem Tod, er schrieb es 1667 und 69 ist er gestorben. Er war damals Pfarrer in Steinheim am Albuch und mit 52 Jahren erkrankte er an einem Halsleiden, das zur weitgehenden Stimmlosigkeit führte. In der Kirche predigen konnte er nicht mehr, aber fortan prägte Seelsorge, aber auch Auslegung der Bibel in Hausbibelkreis und seine Liederdichtungen sein Leben. Und dieses Lied, Mir ist Erbarmung widerfahren, finden Sie unter der Nummer 254. Nummer 254, wir singen alle Strophen, Strophe 1 bis 5.
Thank you.
Also ich muss sagen, wir sind enorm lernfähig. Ab der dritten Strophe haben wir gesehen, dass es hier etwas anders steht, als wir das so von früher gewohnt sind. Gell? Also das ist wirklich ganz enorm. Wissen Sie, bei diesen ausgefüllten Köpfen geht es immer ein bisschen schneller. Nur diese, die nicht ausgefüllt sind, da dauert es immer etwas länger. Gut, aber ganz prima. Wer ein Losungsbuch hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass im heutigen Sonntag noch ein Vermerk ist. Gebetstag für bedrängte und verfolgte Christen. Und die Bibel sagt uns ja, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit in Gebet für alle Heiligen. Und wir wollen das tun und teilen mit Ihnen aus der weltweiten Bedrängnis, also ein paar Geschehen, drei Ereignisse aus dem Norden von Kenia und aus Äthiopien.
Im Norden von Kenia geschah Folgendes. Das Mädchen Katu lernte schon als Kind den ganzen Koran auswendig. Alle im Dorf nannten sie Hifathul Koran, das heißt, sie hat den Koran vollständig verinnerlicht. Sie wurde sehr verehrt. Sie war der Stolz ihrer Familie und ihres gesamten Clans. Nur 50 Meter von ihrer Hütte entfernt gründete sie die erste Koranschule im Dorf und unterrichtete rund 150 Kinder. Sie war verheiratet und hatte drei Kinder. Vor 10 Jahren kam Katu durch das Lesen von christlichen Schriften zum Glauben an Jesus. Ihr Dorf samt dem ganzen Familienclan sagten, sie sei nicht mehr wert als ein räudiger Hund. Ihr Bruder schlug sie gnadenlos. Dennoch hatte Katu christliche Literatur weiter verteilt und betreute andere Verteiler, hatte stets Wasser und Matten für sie zum Ausruhen bereit. Nun wurde sie in ihrem Dorf vergiftet und starb. Auf ihrem Sterbebett sagte sie dem leitenden christlichen Pastor, ich habe keine Chance zum Überleben. Ich kann sehen, wie mein Herr Jesus seine Hand ausstreckt, um mich zu erwarten. Ich bereue keinen Tag meines Dienstes für ihn. Ebenso erging es Fosia. Sie hatte einen 8-jährigen Sohn und war verheiratet mit einem Polizeioffizier. Als der herausfand, dass seine Frau heimlich eine christliche Schrift studierte mit dem Titel »Gottes Heil ist bereit für dich«, da schlug er sie brutal zusammen. Fosia sagte ihm, »Es ist zu spät. Du kannst mich nicht mehr davon abhalten. Jesus Christus hat bereits in mir Wohnung genommen.« Auch sie wurde dann vergiftet und starb vor wenigen Tagen. Von Ostkenia blicken wir nach Äthiopien. Rund 400 freiwillige Literaturverteiler stehen heute im islamisch geprägten Süden Äthiopiens im Umkreis von 600 Kilometer im Einsatz. Ich lese aus dem Bericht von dort. Einflussreiche Häuptlinge haben sich beschwert. Wir würden das friedliche Zusammenleben der Muslime stören. 7 unserer freiwilligen Literaturverteiler im Gebiet der fanatischen Volksstämme der Gabras und Garissas wurden ihre Literatur von der Polizei abgenommen. Der zuständige Polizeichef, von der Herkunft her ein Christ, wurde für diese Aktion bestochen. Ein für diese Literaturarbeit verantwortlicher Christ war 3 Tage lang unterwegs, um ihn zur Rede zu stellen. Er sagte ihm, ist dir klar, dass du dich gegen den Plan Gottes gestellt hast? Nicht durch einen Menschen, sondern durch einen Engel sprach Gott zum Diakon Philippus. Der sollte zu dem Schatzmeister von Äthiopien sprechen. Das war der Beginn der Evangelisation für Äthiopien. Unsere Brüder führen diesen Auftrag weiter durch. Und du willst das beenden, was Gott in eurem Königreich damals begann? Bist du wirklich ein echter Äthiopier? Der Polizeichef war zutiefst schockiert über sich selbst. Es tut mir leid, sagte er und kniete nieder. Möge der Herr mir vergeben. Ich gebe alle beschlagnahmte Literatur frei. Der Polizeichef, der zuvor unsere Missionsarbeit blockierte, hat sein Haus geöffnet und ist heute ein Erfrischungszentrum für unsere ehrenamtlichen Missionare in Südäthiopien.
Das einfach nur mal drei Beispiele. Und ich möchte dafür beten. Lieber Herr Jesus, wir sind immer wieder innerlich bewegt, wenn wir von deinen Leuten in der ganzen Welt hören. Wir danken dir, dass du dein Reich baust unter allen Völkern. Wir danken dir für den Polizeichef dort im Süden von Äthiopien. Du hast ihn zurückgewonnen. Setze ihn weiterhin zum Segen für viele in seinem Umfeld. Wir danken dir für den Bruder, dem du Mut gabst, diesem Mann ein rettendes und wegweisendes Wort zu sagen. Wir bitten dich für Nordkenia und danken dir für die über 1000 Kenianer, die dein sind, die du ermutigt hast, das biblische Schrifttum weiterzugeben dort im Norden von Kenia. Besonders bitten wir dich für die drei Kinder, ja die ganze Familie von Kwatu. Lass ihr Tod für sie ein Anstoß zum Leben sein. Ebenso bitten wir dich für den Sohn von Fosia, für den Ehemann, für die ganze Familie, den ganzen Clan, den ganzen Ort. Offenbare dich gerade ihnen und mache aus ihnen, den Mördern, Nachfolger und Zeugen für dich. Wirke auch immer wieder erneuernd in unser Leben hinein. Wir danken dir, dass wir uns an diesem Sonntag frei versammeln können. Wir danken dir, dass wir freien Zugang zu deinem Wort haben. Von Herzen bitten wir dich, dass dein Wort in unseren Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in unserem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch uns die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Amen. Wir singen noch ein Lied, Nummer 77. Es ist ein ganz schlichtes Lied. Der Text zur ersten Strophe und auch die Melodie, die stammen aus Russland. Die anderen Verse wurden ergänzt von jemandem, der heute nicht mehr lebt, aber auch ein Mitglied unserer Gemeinschaft, Eidlinger Gemeinschaft in Stuttgart war. Also Nummer 77, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Wir danken dir für die Gewissheit, du kommst bald. Rechnen wir damit? Ist das, was wir zum Beispiel im Vaterunser beten, wirklich unser Anliegen? Dein Reich komme. In turbulenten Tagen des Umzugs fiel diese Gebetszeile in mein Herz. Mit wie vielem war ich beschäftigt und plötzlich merkte ich, was bete ich denn da einfach so herunter? Ist dein Anliegen, lieber Herr, überhaupt bei mir angekommen? Geht es mir und uns darum, dass sein Reich kommt, jetzt schon in vielem ja noch verborgen und dann wirklich in Herrlichkeit? Rechnen wir überhaupt mit ihm? Was bewegt uns, wenn wir auf die Weltuhr blicken? Welche Zeit ist es? Apropos Uhr, da fiel mir doch eine kleine Geschichte ein. Da sagte ein Pfarrer dem zur Predigt eingeladenen Amtsbruder: Mach dir nichts draus, wenn die Leute während der Predigt auf die Uhr gucken. Aber wenn sie das Band lösen, die Uhr schütteln und gar noch ans Ohr halten, dann musst du aufhören. Dann ist es Zeit. Ja, ich zeige hier mal zunächst mal ein Bild, das erste, wenn es wirklich wahr ist. Ja. Dies war ein Kalenderblatt für Februar 23, also den vergangenen Monat, von dem Kalender, der von Frau Heidi Josua gestaltet wird. Sie und ihr Mann haben ja einst die arabische Gemeinde in Stuttgart gegründet. Und Frau Heidi Josua schreibt dazu: Was für ein Empfang, was für ein Bekenntnis. Wer in die Kleinstadt Al-Quwash in der nordarakischen Ninive-Ebene, 50 Kilometer nördlich von Mosul, hinein will, geht oder fährt unter einem weithin sichtbaren Kreuz durch. Es wurde nach der Befreiung vom IS errichtet. Der kurdische Minister für Verkehr ist Christ. Aber im muslimischen Kurdenland ein so sichtbares Kreuz. Das ist eine Kirche in Kairo und Frau Heidi Josua war bei der theologischen Woche auf der Tannhöhe in Villingen, das war gerade letzte Woche. Sie zeigte uns ein Nachtbild, zwar nicht von dieser Kirche, aber ich habe nur diese im Internet gefunden. Es war aber ähnlich, vor allen Dingen die Kreuze, Sie sehen das auch hier in Kairo, Kreuze auf der Kirche, und die sind nachts hell erleuchtet. Und sie sagte dazu: Mein Mann und ich kamen mit dem Flugzeug nachts in Kairo an. Ich dachte, in Ägypten, diesem muslimischen Land, da leben die Christen im Untergrund. Sie müssen leise treten, sich verstecken. Und dann leuchtende Kreuze, lauter leuchtende Kreuze in und über Kairo. Sie meinte noch, das, was laut ist, der Gebetsruf, er durchzieht den ganzen Tag. Glocken läuten nicht, aber das Kreuz leuchtet. Das Licht leuchtet in der Finsternis der Nacht. Und das Licht besiegt die Finsternis und überstrahlt sie. Nicht das Laute, den anderen übertönen und beweisen, dass mein Glaube besser ist, sondern Jesus ist das Licht der Welt. Das sollen alle sehen. Bei uns in Europa ist das Christentum Privatsache geworden. Wir hängen unsere Kreuze ab oder verstecken sie. Wissen die Leute in ihrer Umgebung, dass sie ein Christ sind? Und hier ist ein muslimisches Land. Aber das Christentum ist nicht Privatsache. Im Nahen Osten ist Glaube allumfassend und Leben im Glauben ist sichtbar. Da sind die Kreuze, die in der Nacht leuchten. Ja, und ich denke, das geht zum Thema unseres Sonntags hier. Das Kreuz, das ist das Zeichen des Menschensohnes. Wir gehen vom Heute, von diesen Kirchen in Kairo und im Nordirak, zu einem Geschehen weit zurück aus dem Jahr 312 nach Christus. An der Milvischen Brücke, einer Tiberbrücke direkt vor Rom, stand Konstantin, der spätere Konstantin der Große. Es war eine bedrückende Situation für ihn. Hinter ihm lagen verwirrende Querelen um die Thronfolgerschaft in Rom. Um ihn herum lagerte sich ein Heer von treuen gallischen und britannischen Soldaten aus seinem bisherigen Herrschaftsgebiet. Vor ihm war die übermächtige Stadt Rom mit ihrem Führer Maxentius und seinem riesigen Heer. Also eine riskante, dunkle Zukunft. In dieser bedrückenden Lage schaute Konstantin nicht zurück. Er schaute nicht um sie herum, er schaute nicht voraus, sondern er kniete nieder und schaute zum Himmel. Na, dort sah er Sonne, Mond und Sterne, ganz gewiss. Aber noch etwas ganz anderes. Er sah von Nord nach West, von Ost nach Süd ein Kreuz gespannt und hörte eine Stimme, die sprach: En tutto vica, in diesem Zeichen siege. Er ließ dieses Zeichen, das Christusmonogramm, auf die Schilder der Soldaten malen und nahm Rom ein. Dies ist ein historisches Ereignis, von den Zeitgenossen allerdings in abweichenden Varianten berichtet, zum Beispiel auch von dem Zeitgenossen, dem Bischof Eusebius. Nun, wir erforschen jetzt nicht das Leben von Konstantin, aber wir können sein Erleben als ein Beispiel nehmen, um uns zu verdeutlichen, was wir in der Bibel lesen. Irgendwann sollte man Bibeltext kommen? Ja. Ich lese zuerst den Lukas-Text. Jesus sagt: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir haben das auch im Matthäusevangelium und ich lese das, weil kleine Ergänzungen da sind. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wir leben nicht in der Abenddämmerung, sondern eigentlich in der Morgendämmerung. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen, so schreibt es Paulus an die Römer, Kapitel 13. Uns schlägt nicht unser letztes Stündlein, uns schlägt ein neuer Tag. Was dieser letzte Tag bringt? Dennoch, so mancher von uns befindet sich vielleicht auch in einer bedrückenden Lage. Die Vergangenheit mit ihren Querelen dunkel zermürbend. Schauen wir um uns herum, nur wenige, die sich noch zur Gemeinde oder zur Gemeinschaft halten. Wir sind doch hier in Deutschland wenige und in Europa wenige. Man könnte sagen, eine dunkle Gegenwart für die Christen. Und vor uns eine übermächtige Welt. Und auch hier wieder in Europa, da ist die Gleichgültigkeit gegenüber Gott und seinem Wort. Die Ablehnung. Die ganze christliche Geschichte wird scheinbar ausgelöscht, ausgewischt. Aber angesichts dieser Tatsachen sollen wir es machen wie Konstantin. Wir schauen nicht zurück, wir schauen nicht herum, wir schauen nicht nach vorne. Wir schauen auf. Erhebt eure Häupter. Sicher sehen auch wir die Sonne am Himmel. Goethe hat es schon besungen. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Weise vollendet sie. Aber diese so gepriesene Sonne wird nicht ewig dahinziehen. Schon einmal wurde es stockdunkel, als Jesus mittags am Kreuz starb. Und diese Sonne wird sich wieder verdunkeln und verschwinden, wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint und alles andere in den Schatten stellt. Sonnenzeichen werden geschehen. Erhebt eure Häupter. Wir werden den Mond sehen. Wir kennen diesen Anfang eigentlich eines Liebesliedes. Guter Mond, du gehst so stille an dem Abendhimmel hin. Aber auch er wird nicht ewig ruhig dahinziehen. Schon einmal musste er stille stehen, als Josua seine Schlacht im Tal Ajalon geschlagen hat. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird sogar dieser Mond sich rot färben und wird nicht mehr zu sehen sein. Mondzeichen werden geschehen. Sicher sehen wir die Sterne. Überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen, so Schiller in seiner Ode an die Freude. Aber die Sterne haben sich schon einmal verändert und Magier aufgeschreckt und auf die Reise geschickt. Eines Tages werden die Sterne vom Himmel fallen. Einfach deshalb, weil unsere Zukunft eben nicht in den Sternen liegt. Aber zwischen allen Sonnen, Mond und Sternzeichen wird es ein Kreuzeszeichen geben. Und auf einmal wird es sichtbar, von Ost nach West, von Süd nach Nord. Blitzschnell wird es geschehen, unberechenbar und blitzhell wird es geschehen, nicht verdunkelbar. Dieses Kreuzezeichen. Und wir hören auch, möchte ich fast sagen, in diesem Zeichen steht der Sieg. Auch heute, auch wenn manche von uns vielleicht hier und auch in dieser ganzen Welt Gebeutelte und Geschlagene sind. In diesem Kreuzzeichen liegt ihr Sieg. Auch wenn wir manchmal nicht wissen, wie es morgen weitergeht, in diesem Zeichen liegt auch unser Sieg mit Jesus. Auch wenn wir zu den Allerletzten, zu den Allerdümmsten, zu dem Allerverachtesten und Verfolgtesten dieser Welt gehören, in diesem Zeichen ist doch der Sieg. Und die Letzten werden die Ersten sein, so sagt es Jesus. Das Kreuzzeichen ist das Feldzeichen unseres Herrn. Und wir wissen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Das Kreuzzeichen ist das Weltzeichen unseres Herrn. Und wir tun gut daran, es in den Blick zu nehmen. Und es wird uns hier ein Dreifaches gesagt. Dieses Zeichen ist ein Trauerzeichen für die, die sich gründlich verrechnet haben. Es werden wehklagen alle Geschlechter. Viele unserer Zeitgenossen rechnen so, wie es schon der lang verstorbene, aber doch große Dichter Goethe getan hat. Der sagte mal, nach drüben ist die Aussicht uns verrannt. Tor, wer dorthin seine Augen blinzelnd richtet, sich über Wolken seinesgleichen dichtet. So im Faust. Viele rechnen wie der Philosoph Friedrich Nietzsche. Von ihm lesen wir im Zarathustra: Ich beschwöre euch, meine Brüder, glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren der Erde müde ist. So mögen sie dahin fahren. Viele rechnen so wie Bert Brecht, der das Lied vom Sankt Nimmerlandstag gesungen hat. Oder sie rechnen wie der Philosoph Feuerbach, der gemeint hat, das alles sind doch nur Spiegelungen unserer persönlichen Wünsche. Wir projizieren sie auf den Himmel. Doch da kommt nichts vom Himmel auf uns zu. Sie rechnen mit allem, nur mit einem nicht mehr, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Da steht es doch schon beim Daniel, Kapitel 7, unser Herr wird kommen auf den Wolken des Himmels. Und Zacharja 12, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Und dann, wenn er kommt, wird offenbar, dass die Nicht-Anerkennung Jesu Sünde ist. Die Nicht-Anerkennung von Jesus ist Sünde und trennt den Menschen, der in diesem verharrt, in alle Ewigkeit von ihm. Und auf einmal wird dieser Herr vor uns Menschen stehen und dann steht dann das, was nicht recht war. Und das, was nicht recht ist zwischen ihm und uns, steht das dann voreinander oder steht Jesus dazwischen? Wer nicht von der Sündenvergebung weiß und sie nicht für sich angenommen hat, der wird tatsächlich mit Schamröte verloren gehen. Und so ist es wirklich. Dieses Zeichen ist ein Trauerzeichen für die, die sich gründlich verrechnet haben mit ihrem eigenen Denken und Meinen. Dieses Zeichen ist ein Siegeszeichen für die, die wirklich rechnen können. Erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Nun, wir können rechnen. Das kleine und große Einmaleins geht immer noch. Manchmal haben wir auch noch was aus der Schule behalten, von Algebra, Geometrie. Mit der Mengenlehre wird es für mein Alter schon etwas schwierig, das haben wir nicht mehr in der Schule gelernt. Und das kam uns dann etwas seltsam vor, die Teilmengen und Schnittmengen. Und da kann sich schon manches vermengen im Kopf. Und da kommt einem nur das Lied in den Sinn, wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, so sind wir im Gedränge. Auch Friedrich Hiller. Trotzdem, hier geht es ja nicht ums Einmaleins, nicht um Algebra, nicht um Mengenlehre. Hier geht es um biblisches Rechnen, um die Mathematik des Reiches Gottes. Und um sie zu erklären, sollte man nicht an Zahlen denken, sondern an Personen und die Beispiele, die uns selbst in der Bibel gezeigt werden. Wir nehmen mal ein Beispiel heraus, gezeichnet an Frauen. Denken wir zum Beispiel an eine Sarah, Abrahams Frau. Denken wir an Hannah, Samuels Mutter. Oder Elisabeth, die Frau des Priesters Zacharias. Frauen, in deren Kinderlosigkeit plötzlich die große Freude der Schwangerschaft einbrach. Als nach 9 Monaten Vorfreude die Wehen einsetzten, dachten sie vermutlich nicht, jetzt ist alles aus und vorbei. Auf diese Schmerzen kann nur der Tod folgen. Vermutlich dachten sie nicht an das Ende ihres Lebens, sondern an den Anfang eines neuen Lebens. Denn Wehen sind Anzeichen, ja Siegeszeichen für neues Leben. Ein Bild, das auch Jesus gebraucht. Wir erleben epochale Katastrophen. Wir erleben Krieg und Kriegsgeschrei, Krisen. Und wir erleben auch in Europa eine ganz große Gottvergessenheit. Aber das sind nicht nur Wehen, nicht nur Warnzeichen, die wir erleben, das sind auch Anzeichen. Das sind auch Vorzeichen neuen Lebens, Vorzeichen seines Kommens. Wenn Sie hören von Krieg und Kriegsgeschrei, das sind für Christen eben Anzeichen seines Kommens, so sagt es Jesus. Rechnen wir doch ganz schlicht mit dem wiederkommenden Herrn in Kraft und Herrlichkeit. Weil er uns dieses Rechnen lehrt, ist es kein Rechnen mit einer Unbekannten, denn er ist uns ja bekannt. Als Kind, das in Windeln gewickelt in einer Krippe lag, als der Mann, der seine Leute lehrte, als der Heiland, der vielen seine Hände auflegte, als der Tröster, der die Tränen trocknete. Er ist uns bekannt als der Leidende, der die ganze Schuld der Welt auf seinen Rücken nahm, sie nicht abschüttelte, sondern bis ans Kreuz trug. So ist er uns bekannt als der Mann, der eben am Kreuz für uns starb. Und er ist uns bekannt als der Auferstandene, der dem Tod die Macht genommen hat, ja, der jetzt und heute lebt, auch wenn unsere Augen ihn nicht sehen. Dieser Herr wird wiederkommen. Wer mit Jesus rechnet, verrechnet sich nie. Nein, dieses Rechnen muss eigentlich zum Pflichtfach für uns Christen werden. Denn dann wissen wir, dieses Kreuzezeichen ist das Hoffnungszeichen für die, die wirklich rechnen können. Dieses Zeichen ist ein Hoffnungszeichen für die, mit denen Jesus rechnet. Seine Engel werden seine Auserwählten sammeln. Und diese Auserwählten, das sind die, die ihr Ja zu Jesus gesagt haben, die ihm gehören und in seiner Gefolgschaft durch diese Tage gegangen sind und gehen, egal wie die aussehen, ob schwer oder leicht, ob notvoll oder auch Freude, es wird immer alles sein. Diese wird er eines Tages suchen. Er wird seine Engel ausschicken mit den Posaunen und sie werden seine Auserwählten suchen und finden. Unsere Weltgeschichte schließt nicht ab mit einem großen Knall, einer großen Katastrophe, sondern mit der großen Heimsuchung unseres Herrn. Lassen Sie uns das einfach mal so vor Augen malen und uns vorstellen. Wir sehen die Engel mit der Posaune. Wir sehen sie, wie sie über die Friedhöfe gehen und das kleinste Kindergräblein nicht übersehen. Sie werden seine Auserwählten sammeln. Wir sehen sie über die großen Länder gehen, aus jedem Erdloch, jedem unbekannten Soldatengrab, aus jedem Massakergrab werden sie seine Auserwählten sammeln. Und dann werden sie über die Meere gehen und jeden Ertrunkenen finden. Und er wird seine Auserwählten sammeln. Und dann wird er auch durch unser Land gehen und auch all die hier in unserem Land Vergessenen waren, die vielleicht viel unter viel Not und Depression gestorben sind, all die, die es so schwer haben im Leben. Aber er wird durch seine Engel seine Auserwählten sammeln. Am Schluss werden wir nicht einfach nur abgeholt, sondern heimgeholt, von seinen Engeln nach Hause geholt. Das ist's. Am Schluss ist die große Heimholung unseres Herrn. Und darauf freuen wir uns. Denn nach diesen schweren Tagen werd ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen. Ja, mein Glück ist groß. Dieses Kinderlied. Und doch mit einem solchen Inhalt. Nach diesen schweren Tagen werd ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen. Ja, mein Glück ist groß. Wir beten, lieber Vater, Jesus, himmlischer König, du kommst. Diese unsere Weltgeschichte läuft nicht dem Nichts entgegen, sondern deinem Kommen. Herr, vergib uns, dass wir mit deinem Kommen so wenig rechnen. Lass uns vielmehr vorbereitet sein auf dein Erscheinen. Und deshalb bitten wir dich, nimm alles weg, was dir nicht gefällt. Wir bringen vor dich unser Versagen, unsere Schuld, unsere Last, unsere Sünden. Das hast du alles an deinem Kreuz gemeint und getragen. Mach du uns frei, lass uns als Befreite weitergehen bis zu deinem großen Tag. Nimm alle Angst vor dem, was auch noch geschehen kann in dieser Welt, in unserem Leben, in unserem Land. Du bist der Herr und du wirst uns führen und du wirst die Deinen ans Ziel bringen. Herr, wir warten auf dein Heil. So bitten wir dich jetzt für diesen Tag, dass wir mit einem Segen in diese neue Woche gehen. Geh du mit uns dorthin, wo unsere Ängste sind, unsere Befürchtungen. Lass uns wissen, dass, wenn wir dir gehören, du uns heimholst in dein ewiges Reich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.